Was uns da geboten wurde lange Zeit und was man gerne verfolgt hat, ist ein hochidealisiertes Bild von der Antike, an dem übrigens die Antike selbst gar nicht so schuld gewesen ist. Die hat sich selbst gar nicht so toll gefunden, wie spätere Generationen meinten, dass es so toll gewesen sei. Wenn wir dran denken, Humanismus, Renaissance, so ab dem 16. Jahrhundert, die strickten ja eifrig an diesem idealisierten Bild.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Wir hangeln uns ja hier durch die Philosophiegeschichte und jetzt sind wir endlich, muss man vielleicht sagen, in der Epoche angekommen, von der viele sagen würden, gesagt haben, ja, da beginnt eigentlich die Philosophie, auch wenn man das natürlich nur mit großen Einschränkungen, wenn überhaupt, so sagen kann. Das haben wir hier in den letzten Wochen und Folgen besprochen, aber es bleibt natürlich trotzdem so. Für unser Denken im Westen ist die Antike, also Griechenland und Rom, unglaublich wichtig. Andauernd sehen wir, hören wir, lesen wir von ihren Ausläufern. Ob es dann tatsächlich immer alles so war, wie wir uns das so denken landläufig, also mit diesen weißen Statuen, einem Dichter, der Homer hieß, Cäsars Ausruf, auch du Brutus, das sind andere Fragen und mit genau denen beschäftigt sich Holger Sonnabend und ich freue mich jetzt sehr, mit ihm über die Antike sprechen zu können. Hallo.
Hallo.
Sie sind Professor für Alte Geschichte an der Universität Stuttgart. Sie haben sehr viel über die Antike geforscht und geschrieben. Aktuell zum Beispiel Europa, die Geschichte eines Kontinents von der Antike bis heute, Fremde und Fremdsein in der Antike, große Errungenschaften der Antike, von Cäsars Verkehrsplanung bis Demokrits Atomforschung, aber auch Einzelwerke über Tiberius und Nero. Die erste Frage ist hier immer die Frage nach dem Warum und das interessiert mich jetzt bei Ihnen natürlich vor allem. Warum für Sie ganz persönlich die Antike?
Also, ich studierte erst einmal oder begann mein Studium der Geschichte und also ein gesamtgeschichtliches Studium und bin aber relativ schnell zur Antike gekommen, weil sie, ja, das der Impuls eigentlich war der, als ich damit begann, dass hier die Antike eine besondere Anfänglichkeit hat. Also Dinge, die wir heute kennen und die eine lange Entwicklung genommen haben in Politik, Wirtschaft, Kultur, Philosophie, haben in der Antike begonnen. Und zu erforschen, was trieb die Griechen oder die Römer, überhaupt die antiken Menschen an, solche Dinge zu entwickeln. Wenn man erstmals darauf stößt, auf wie gestaltet man den Staat oder worüber denkt man nach, wenn man Philosophie betreibt. Also diese besondere Anfänglichkeit war der eine Anreiz. Ein zweiter Anreiz ist der, dass die Antike nicht gerade mit vielen Quellen gesegnet ist im Vergleich zur neueren Geschichte. Die Neuhistoriker schwimmen in Quellen, in schriftlichen Quellen. Da ist das Angebot der Antike eher limitiert und das fordert dann heraus, eine besondere, sagen wir mal, analytische Schärfe zu entwickeln, die das wenige Quellenmaterial, also das quantitative wenige Quellenmaterial qualitativ zu verbessern und also eine kritische Haltung gegenüber den Quellen einzunehmen. Ich darf vielleicht noch ergänzen, wenn ich das gefragt werde, warum mache ich alte Geschichte und die ja so ein bisschen im Generalverdacht steht, Griechen und Römer sind so total verstaubt, was ich ja unter anderem mit den Büchern zu widerlegen versuche. Also man ist frei von Zeitzeugen übrigens. Es kann nicht das passieren, was mit den Kollegen von der neueren Geschichte sitzt an einem Publikum in einer Vorlesung oder im Vortrag und sagt dann, es war Moment ganz anders, mal. Ich bin dabei gewesen, ich habe es noch nicht erlebt, dass Nachkommen Cäsars bei mir waren und die sich beschwert haben darüber, wie ich Cäsar porträtiere.
Also da auch eine gewisse Freiheit. Wenn wir darüber reden, merkt man ja jetzt schon, dass es irgendwie etwas Seltsames gibt, wenn man dieses Wort Antike benutzt und das hört. Denn einerseits beschreibt es ja einen Zeitraum und nach dem Wort würden wir denken, das geht um die ganz alte Zeit und viele würden wahrscheinlich sogar denken, ja, die Antike vorher, was gab's da überhaupt? Die Steinzeit oder was? Was war denn da? Und gleichzeitig, wenn wir das Wort Antike nehmen, fällt immer Griechenland und Rom. Warum ist das so? Also warum nennen wir das quasi die alte Zeit, meinen damit aber eigentlich einen bestimmten geografischen Raum in einer bestimmten Epoche?
Also Sie haben ja eben schon die Prähistorie, die Steinzeit erwähnt. Zwischen Steinzeit und Antike gibt es eine klar definierte Grenze. Das sind nämlich ist die Schriftlichkeit. Also Prähistoriker haben sich mit ausschließlich materiellen Quellen zu befassen und archäologischen Quellen, wohingegen also die Einführung der Schriftlichkeit die Historiker in die Lage versetzt, dann auch Gesellschaften besser definieren zu können und sich mit ihnen besser beschäftigen zu können. Griechenland und Rom, das hat etwas mit der Tradition zu tun. Griechenland gilt als die Wiege der europäischen Kultur, der europäischen Zivilisation und sicherlich ist Griechenland die erste sich in Europa profilierende Kultur gewesen und von Griechenland gingen dann ja auch wesentliche Impulse auf Europa aus und die Römer hingegen sind dann ja gewissermaßen die erste globale Macht gewesen. Es gibt kaum ein Land in Europa, jedenfalls in Südeuropa, Westeuropa, Mitteleuropa, das nicht direkt oder indirekt Teil des Imperium Romanum gewesen ist. Und auf diese Weise, aus diesen Gründen konzentriert man uns dann gerne auf Griechen und Römer, wobei ich sagen muss, dass im Zuge einer mehr globalen Sichtweise von Geschichte und weg von Eurozentrismus und die moderne Altertumswissenschaft auch danach strebt, etwas weiter zu denken. Also nicht nur Griechen und Römer, sondern die Mittelmeerkulturen, die unter dem Einfluss der Römer standen. Kelten interessieren, Germanen interessieren, Illyrer interessieren. Also das Spektrum ist heute schon dann auch weiter.
Wenn wir uns trotzdem auf diesen Bereich mal beschränken, den man landläufig oder eben auch in der Forschung auf diese Art als Antike bezeichnet, wann fängt das genau an? Wo sagen wir, da geht's eigentlich los und da hört es auf? Es sind ja wahrscheinlich fließende Grenzen, aber irgendwie müssen die Wissenschaften unter sich ja wahrscheinlich auch kommunizieren und sagen, okay, bis hierhin forschst du und ab hier mache ich dann weiter.
So ist es, ja. Also wir am Ende, wenn ich damit anfange, kollidieren wir häufig mit den Medievisten, den Mittelalterhistorikern. Wenn dann ein Mittelalterhistoriker eine Vorlesung hält an der Uni über das dritte Jahrhundert, dann protestieren die dritte Jahrhundert nach, dann protestieren die Althistoriker sofort und sagen, das ist noch unsere Zeit. Also am Anfang ist es etwas leichter, da beginnt mal, wenn ich vorhin schon das Kriterium der Schriftlichkeit erwähnt habe, haben wir die ersten Schriftzeugnisse in Ägypten, Mesopotamien, sodass also diese alten Kulturen dann also eine ins Blickfeld der alten Geschichte rücken. Um 3000 vor Christus ist das etwa gewesen. Im engeren Sinne, wenn wir dann wieder von Griechen und Römern sprechen, haben wir die Schriftlichkeit in Griechenland schon Mitte des 2. Jahrtausends. Dann noch einmal wieder eine neue Schrift, die dann um 800 vor Christus kam, bei den Römern etwa um dieselbe Zeit. Also das ist wieder die Konvention, eher akademische Konvention, denn in jedem Fall sachlich begründet, dass man also mit der Schriftlichkeit die Geschichte beginnen lässt. Am Ende, sagte ich eben schon, gibt's dann also, das ist fließend, wie Sie sagten. Man kann nicht sagen, an diesem Tag endete die Antike und am nächsten Tag war schon das Mittelalter. Zumal die Zeitgenossen das ja auch nicht so empfunden haben. Das sind spätere akademische Konventionen. Aber sicherlich ist ein Ende der Antike, das Ende des römischen Kaiserreichs, das Ende des weströmischen Reiches am Ende des 5. Jahrhunderts. Also wir haben genug zu tun, ja, also wenn wir 3000 anfangen oder im engeren Sinne mit Griechen und Römern bis Ende 5. Jahrhunderts, sind ja weit über 1000 Jahre.
Aber bei Griechen und Römern, genau, Sie haben gerade gesagt, Mitte 2. Jahrtausend vor Christus beginnt es, aber dieser starke Fokus, bei dem wir dann sagen, da werden die ganzen Erfindungen gemacht, da wird über den Staat reflektiert und sowas, das ist dann erst später, wann geht das los? Also sagt man da 800 vor Christus ungefähr?
Ja, 800 vor Christus, das ist so eine Zeit des Werdens und des sich Entwickelns. Und man spricht ja auch noch mit in der Terminologie der Kunstwissenschaft von der archaischen Zeit, etwa 800 bis 500, wo dann auch die Philosophie ja dominant auftritt in dieser Zeit, wenn man an Thales von Milet denken, da beginnt man nach, aber so, dann gibt's die klassische Zeit ab 500, das ist so, wo Athen, die Blüte Athens, Blüte anderer griechischer Stadtstaaten, all die Errungenschaften, Akropolis, Architektur, alles, was man so an, ja, mit Positiven, mit der Antike verbindet, das ist tatsächlich dann die Zeit ab 500. Vor Christus natürlich.
Es gibt ja auch von Karl Jaspers war das damals diese Theorie der Achsenzeit, also dass so um, ich glaube 700, 800 vor Christus auf einmal so in unterschiedlichen Gebieten der Welt Dinge, sagen wir mal, entwickelt werden, die irgendwie bis heute noch wichtig sind. Also was sind der Buddhismus zum Beispiel und in China gibt's natürlich dann Konfuzius und so. Ich glaube, das ist aber mittlerweile widerlegt, oder? Dass es da so eine klare, also dass da irgendwas Besonderes passiert sein muss, dass sich das alles irgendwie parallel entwickelt, oder?
Es entwickelt sich parallel, nur fragt man sich eben in Abkehr von dieser These, ob das alles auch irgendwie miteinander zusammenhängt, ob das da eine Ursache gab und plötzlich stellen wir diese Entwicklungen fest. Richtig ist schon, dass also nicht nur in Griechenland, sondern auch in anderen Teilen der damaligen Welt um 800 so eine neue innovative, kreative Phase beginnt. In den Wissenschaften, in der Kultur, da tut sich einiges Religiöses. Es gibt auch gegenseitige Beeinflussungen, also die Griechen wären nie zu den Griechen geworden, die sie wurden und in unserem Bewusstsein auch sind, wenn sie sich nicht offen gezeigt hätten für die Aufnahme von Ideen, die sie speziell aus Ägypten, aus Mesopotamien, aus Anatolien gewonnen haben. Nicht zufällig sind die frühen Zentren der griechischen Wissenschaft an der heutigen der Westküste der heutigen Türkei, wenn wir die Stadt Milet denken, ein Tal ist es, ein Hippodamos mit dem Stadtsystem Hippokrates, die alle aus der Gegend kamen, das ist kein Zufall, sondern es wehte der kreative Wind des Ostens Richtung Westen, sie haben es gerne aufgenommen und das war dann eben ein komplexes System, das dann dazu führte, dass die Griechen also sich in dieser Zeit gerade so entwickelten, wie wir es beschrieben haben.
Können Sie uns noch mehr von dieser Zeit erzählen? Was war das? Wie war man da staatlich strukturiert oder gesellschaftlich? Und warum hatten die Menschen auf einmal diese Ideen oder auch die Zeit, an diesen ganzen Sachen zu arbeiten?
Also, wenn wir wieder das Datum 800 uns mal als Ausgangsdatum nehmen wollen, 8. Jahrhundert, wo auch die Epen Homers entstehen, die Philosophie, von der wir sprachen. Also, organisiert war Griechenland in dieser Zeit in Hunderten von kleinen Stadtstaaten. Nicht ein großes griechisches Reich, sondern mehrere hundert voneinander unabhängige, autonome Stadtstaaten, Polis genannt. Und da sehe ich schon einen Grund dafür, in dieser spezifischen staatlichen Struktur für das hohe kreative Potenzial, das die Griechen entwickelten, weil diese einzelnen Polis nämlich in einem, na sagen wir mal, positiven Wettstreit standen, um sich zu profilieren. Also es ist ein typischer Wesenszug der Griechen gewesen, dieses Konkurrenzdenken, Agon nannten sie das, nicht zuletzt deswegen haben sie auch die Olympischen Spiele eingerichtet, um sich da also die Kräfte zu messen. Also das ist sicherlich ein Grund, dass hier ein Potenzial, ein konkurrierendes, leistungsförderndes Potenzial gegeben hat. Sie haben dann auch immer sich bereitwillig von anderen übernommen und ihren Verhältnissen angepasst, wenn sie an die Münzprägung denken, also Abkehr von Neutral- und Tauschwirtschaft hin zur Münzgeldwirtschaft oder die Übernahme der Schrift von den Phöniziern. Also Konkurrenz, Bereitschaft, Fremdes aufzunehmen, global zu denken, das sind sicherlich ein paar Schlüsselwörter, die erklären helfen, warum die Griechen also die sozusagen die Nummer eins waren. Wobei sie dann allerdings ab einem bestimmten Zeitpunkt diejenigen, von denen sie diese Ideen bekommen haben, als Barbaren abklassifizierten und sagten, wir sind die Größten. Ja, also irgendwann haben sie dann vergessen, dass sie von anderen profitierten. Und das hat sie nicht so unbedingt populär gemacht in der damaligen Welt.
Von wem haben die genau profitiert? Jetzt von diesen anderen Stadtstaaten oder noch außerhalb?
Von außerhalb. Also die Schrift zum Beispiel bekamen sie von den Phöniziern übernommen. Also diesen Handelsstädten im heutigen Libanon, die eine ab 1000 große kommerzielle Spannbreite hatten und mit denen haben die Griechen Handel betrieben. Die anderen, die haben eine Schrift gehabt und wollten Verträge abschließen mit den Griechen, Handelsverträge und die sagten, wir haben keine Schrift. Dann haben die gesagt, da braucht aber eine. Also haben sie übernommen und adaptiert. Und mit den Münzen ist es ähnlich. Also das wurde entwickelt in Lydien, also im heutigen westlichen Kleinasien, Türkei. Und verbunden mit dem Namen Krösus, ja, und dann übernahmen sie auch die Geldwirtschaft.
Und irgendwann kommt dann doch die Demokratie. Wie entsteht die? Weil Sie schreiben zum Beispiel in Ihrer Einführung auf 100 Seiten bei Reklam, dass das eher zufällig entstanden ist, aber dann hat man daran festgehalten, für eine Weile zumindest.
Also zufällig jedenfalls in dem Sinne, dass es nicht jemand dahinstellte und sagte, wir müssen endlich mehr Rechte für das Volk haben. Also es gab keine Volkstribunen, keine Kämpfer für die Rechte des Volkes, sondern die Demokratie ist in der Tat entstanden aus Adelskämpfen. Konkurrierende Adelsgruppen, die um die Macht im Staat kämpften. Athen war, bevor es Demokratie wurde, eine Oligarchie oder Aristokratie. Und führende Köpfe dieser Oligarchien bekämpften sich, wollten die Macht im Staat, instrumentalisierten auch das Volk, um ihnen dabei zu helfen, jeweils zu helfen. Und das ging nicht ohne Versprechung ab. Das Volk wollte nicht einfach Aristokraten im Kampf um die Macht unterstützen und die damit versprochenen Rechte, mehr politische Rechte für die Händler, die Handwerker, die Bauern, für das sogenannte einfache Volk, die konnten dann hinterher eingeklagt werden. Und das führte dazu, dass in Athen dann um 500 vor Christus eine Demokratie bestand, die, als man sie hatte, die zufällig entstandene Demokratie, als man sie hatte, als vorbildlich deklariert wurde.
Und das Volk ist da aber relativ, weil es nur ungefähr 10% der Bevölkerung waren, die da wirklich mit abstimmen konnten, ne?
Würden wir heute nicht als Demokratie bezeichnen, wenn in einem Staat nur 10% der Menschen sich an dem politischen System beteiligen. Aber man bedenke, was vorher war. Vorher waren es vielleicht 0,01%, jetzt sind es 10. Das ist schon mehr. Aber nach antiken Vorstellungen musste man Vollbürger sein, ab 18 Jahren männlich. Frauen durften nicht mitmachen, freigelassene Sklaven, auch die Fremden, die in Athen in großer Zahl lebten, waren von der politischen Partizipation ausgeschlossen.
Was war die Situation der Philosophen zu dieser Zeit? Also man sagt ja immer, dass vor allem diese Idee, also offensichtlich gab es auch schon früher philosophische Schriften, es gab schon Gelehrte früher als in der Antike, aber diese Art Berufsgruppe, die sich auf einmal entwickelt, selbstständig Philosoph einfach zu sein und dann auch natürlich so kritisch über das eigene Weltsystem und auch das politische System nachzudenken, das ist ja sicherlich sehr besonders. Was war, kann man das sagen, welchen Stand hatten die damals in der Gesellschaft?
Also es gab noch nicht den erlernbaren Beruf des Philosophen, wo man dann also eine bestimmte Schule besucht, jedenfalls nicht in der Anfangszeit. Später haben ja bei Aristoteles, Platon, Epikur, die haben gründen dann Schulen, wo man auch...
Stimmt, manche sagen auch, die Antike endet, als dann die platonische Schule dann, die Akademie aufgelöst wird.
Richtig, ja, genau. Als die platonische Akademie von Kaiser Justinian geschlossen wurde, das war dann im 6. Jahrhundert nach Christus, da sehen manche eine Zäsur. Bildungsgeschichtlich, geistesgeschichtlich ist das ganz sicher auch eine Zäsur. Aber am Anfang hieß Philosoph sein, bedeutete finanziell unabhängig zu sein. Man konnte also nicht als einfacher Mensch philosophieren. Das könnte man vielleicht zu Hause machen, aber damit im Wesentlichen seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das war schwer. Also das waren Aristokraten, die begütert genug waren, um sich mit der Philosophie, voll und ganz der Philosophie zu widmen. Eigentlich der erste von uns bekannte Nicht-Aristokrat ist eigentlich Sokrates, der also auf den Straßen Athens unterwegs war und dann zu Hause immer Ärger bekam, weil er im Gegensatz zu den Nachbarn kein Geld nach Hause brachte, sondern irgendwie so durchkommen musste. Also erst mit Platon und Aristoteles und den Schulen entwickelt sich dann auch ein neues Profil des Philosophen, aber auch die Schülerschar eines Aristoteles oder eines Platon stammten immer noch aus den finanziell unabhängigen gehobenen Schichten.
Interessant, das ist ja heute auch immer noch eine Frage mit der Philosophie und erst neulich habe ich von einem Freund gehört, dass er mir wieder von einem anderen Freund erzählte, der an der Uni, glaube ich, Aussicht auf eine Professur hatte, aber dann hieß es, naja, die können sie kriegen, aber sie müssten im ersten Jahr 150.000 Euro Drittmittel einwerben oder so. Also auch heute ist das ja immer noch eine Frage, wie kann man von der Philosophie leben? Und stimmt, die Sophisten sind ja auch damals jene gewesen, die auch Rhetorikkurse gegeben haben, die dann bezahlt worden sind, ne? Also merken wir schon, dass das auch schon früh eine Frage eigentlich ist. Wer kann es sich leisten, wie zu philosophieren?
Wobei genau die Sophisten dann von den aristokratischen Philosophen, um die mal so zu bezeichnen, dann auch angefeindet wurden. Also dann die genug Geld hatten, um zu philosophieren, qualifizierten diejenigen, die ihren Lebensunterhalt mit Philosophie nicht finanzieren konnten, dann eben ab als, nicht wirkliche Philosophen, weil der elitäre Standpunkt ist eben der, was Philosophie und Geld verdienen, das verträgt sich nicht. Aber der Versuch der Sophisten, das zu ändern, führte dazu, dass sie dann von den anderen eben diskreditiert wurden.
Jetzt sind wir zwar schon bei den Philosophen, ich würde aber gerne nochmal zurück auf diese verschiedenen Zeitalter, in denen man diese Antike jetzt einteilen kann. Weil ich habe das Gefühl, wenn wir Antike hören, denken wir entweder Polis, Demokratie, Griechenland oder wir denken irgendwie direkt Caesar, Rom, das gab es auch. Wie hat denn diese Entwicklung stattgefunden? Also wenn wir sagen, wir haben einmal den griechischen Teil, dann den Hellenismus, dann wird Rom auf einmal stark. Natürlich ist es schwer, das so kurz zusammenzufassen, aber warum diese Entwicklung? Wie ist das vonstatten gegangen?
Ja, in der Tat. Also griechische Welt, darüber hatten wir schon gesprochen, die Polis-Landschaft, eine große Zäsur, jetzt historische Zäsur, ist dann das Ende der griechischen Stadtstaaten hervorgerufen durch die Expansion des makedonischen Königtums. Makedonien, Königreich Makedonien im Norden, von den klassischen Griechen immer so ein bisschen herablassend betrachtet, wollten auch nicht zugeben, dass das Griechen sind. Und diese Makedonen sind es dann gewesen, die unter Philipp II. Ende des 4. Jahrhunderts und vor allen Dingen unter dessen Sohn Alexander, den man später den Großen nannte, dann die Herrschaft über Griechenland übernommen haben, die freie Poliszeit beendeten und dann eine Monarchie errichteten. Und nach dem Tod Alexanders zerfiel dieses riesige Alexanderreich, das sich ja von Makedonien bis nach Indien erstreckte, das größte Reich der Geschichte bis dahin, und innerhalb von 11, 12 Jahren von dem jungen Alexander erobert, der dann allerdings sehr früh den Tod fand, er wurde ja nur 32 Jahre alt, und dann zerfiel dieses Reich und es entstanden die sogenannten hellenistischen Königreiche, die sich dann also einmal im Osten das Reich der Seleukiden, im Asien das Reich der Ptolemäer in Ägypten und das Reich der Antigoniden in Griechenland und Makedonien, wobei das sind nicht Namen von Völkern, sondern Namen von Dynastien, von griechisch-makedonischen Dynastien. Und die bestimmten dann eine Zeit lang das Geschehen, bevor dann ab 200 etwa die Römer expandierten. Erst im westlichen Mittelmeerraum, mit den Kriegen gegen Karthago, Hannibal kommt ja dann ins Spiel und sie dann im Weiteren auch nach und nach die hellenistischen Großreiche aus der Erbmasse Alexanders unterwarfen. Eins nach dem anderen. Und eine Lehre der Geschichte aus der Sicht der Griechen war, dass sie nicht zusammenstanden, als die Römer kamen, sondern sich eher sogar gefreut haben, wenn der Konkurrent beseitigt war. Das erleichterte Rom die Expansion. Und dann haben wir dann mit der Eroberung Roms im Westen und den Eroberungen im Osten des Mittelmeerraums etwa ab 100 vor Christus, nachdem auch als letztes Reich, das Ptolemäerreich, Stichwort Kleopatra, letzte Königin von Ägypten, unterworfen war, haben wir also das allumfassende Imperium Roman.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen, und jetzt weiter im Text. Wie änderte sich denn in dieser Zeit das Alltagsleben der Menschen? Also wir haben ja wahrscheinlich viele Bilder im Kopf, die gar nicht so richtig stimmen. Also ich glaube, das Präsenteste ist ja diese, das ist dann schon vielleicht auch eher Teil Kunst und Kultur, aber sind diese weißen Statuen und Büsten, die wir natürlich jetzt in den Museen sehen und bei denen wir dann irgendwie rückschließen, früher haben alle Leute Toga getragen, alles war weiß, die ganzen Tempel waren weiß, die ganzen Statuen waren weiß, das stimmt ja wohl nicht, sondern es wurde vielmehr mit, vielleicht bleiben wir erstmal da. Dieses Bild ist falsch, oder? Also es gab schon bunte Statuen damals auch und das ist etwas, was man quasi jetzt fehlerhaft in die Geschichte projiziert hat.
Ja, also die Antike war bunt. Das ist eine viele Anhänger der reinen antiken Lehre, der Marmorantike war das ein Schock. als man dann jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, dass man feststellte, die griechischen Tempel, die römischen Tempel waren bunt, die Statuen waren bunt. Man stellte sich die Antike eben, ja, die Buntheit ist im Laufe der Zeit dann verschwunden. Heute kann man mit modernen chemischen Mitteln dann sehr wohl feststellen, dass das, welche Farben da benutzt wurden. Also damit ist auch dieses klassizistische Bild, dass einer der Koryphäen, Joachim Winckelmann im 18. Jahrhundert, der Kunsthistoriker, der ja das Bild auch entscheidend mit geprägt hat, von der edlen Einfalt und stille Größe, da sagte er, so als ob ein Römer oder ein Grieche morgens aufwachten und sagten, jetzt, wie machen wir das, dass wir heute wieder edle Einfalt und stille Größe irgendwie so in den Alltag umsetzen können. Da halte ich es lieber mit Theodor Mommsen, der gute Verfasser der römischen Geschichte und übrigens auch, ja, Literaturnobelpreisträger, einer der ersten, der mit einer römischen Geschichte Literaturnobelpreis 1902 bekam, der hatte mal gesagt, ich will die Antike so darstellen, wie sie war, in den Alltag, die Antike runterholen von diesem Podest, auf den man ihn gestellt hat, also der fernen Entrücktheiten, als ob die gar nicht alltägliche Probleme hätten, und sondern er will sie in die Welt versetzen, er hat es, glaube ich, so formuliert, in der gesägt und gehämmert und geliebt und gehasst wird.
Ja, weil wir ja doch schon genau so ein sehr idealisiertes Bild haben, in dem man sich immer, wenn man natürlich auch die Gemälde kennt und die Statuen kennt, immer so vorstellt, es war unglaublich sauber, es war zumindest dann in Griechenland zu einer gewissen Zeit demokratisch, man hat sich getroffen im freien Dialog, wir sehen da Sokrates über die Agora laufen und diese Gespräche führen, irgendwie hat das alles ja sowas Theaterhaftes für uns, wenn wir das jetzt gut, natürlich Platon hat auch Dialoge geschrieben, vielleicht erinnert uns das deswegen auch an das Drama, aber irgendwie wirkt es fast wie eine unechte Zeit, die es eigentlich so nicht gegeben haben kann, wenn wir gleichzeitig sagen, es war eine Zeit zum Beispiel auch der Sklaverei und natürlich eine Zeit, bei der viele ja auch nicht in Reichtum gelebt haben. Also das ist dann wahrscheinlich jetzt die aktuellere Idee, sich zu fragen, wie sah eigentlich der Alltag der Menschen damals wirklich aus.
Richtig, ja. Das ist tatsächlich ein wichtiger Zweig der Beschäftigung mit alter Geschichte inzwischen. Nicht nur die da oben, die Könige und die Schlachten und die Oberschichten, sondern auch die Masse der Bevölkerung. Was uns da geboten wurde lange Zeit und was man gerne verfolgt hat, ist ein hochidealisiertes Bild von der Antike, an dem übrigens die Antike selbst gar nicht so schuld gewesen ist. Die hat sich selbst gar nicht so toll gefunden, wie spätere Generationen meinten, dass es so toll gewesen sei. Wenn wir dran denken, Humanismus, Renaissance, so ab dem 16. Jahrhundert, die strickten ja eifrig an diesem idealisierten Bild, und dass die Antike immer nur so elitär erscheint, und das dunkle Mittelalter habe dazwischen gelegen. Und weil das dunkle Mittelalter war nie dunkel, aber aus der Sicht der Humanisten, und deswegen erschien die Antike noch in einem größeren Glanz. Und in der Tat, heute ist die Alltagsgeschichte mit all ihren Facetten ein wichtiger Zweig der Alter, macht die Antike auch irgendwo sympathischer, finde ich, als wenn da immer nur solche Marmorfiguren durch die Gegend spaziert sind. Wobei allerdings natürlich das Alltagsleben zu rekonstruieren von den Quellen her gar nicht so einfach ist.
Ja, das sind jetzt zwei interessante Punkte. Ich würde, bevor wir zu den Quellen kommen, mal fragen wollen, wie entsteht überhaupt Humanismus, Renaissance, Sie haben es gerade angesprochen, dieses Bild der Antike, wann fängt man an, da neue Quellen zu finden? Was passiert da eigentlich? Warum ist es irgendwann so, dass dass diese Zeit, die erstmal irgendeine Zeit in der Geschichte der Menschheit ist, auf einmal so idealisiert wird und ja bis heute auch so verkultet ist?
Ja, gut, das ist eben der die eine der, die Zäsur, die zwischen dem Mittelalter und der frühen Neuzeit sich befindet. Die frühe Neuzeit hat ja, also ab dem, um 1500 setzt man ja so die Grenze zwischen Mittelalter und früher Neuzeit an. In dieser Zeit auch der rasanten Veränderungen, die zum Beispiel Reformation, Buchdruck, Entdeckungsfahrten, das ist ja eine enorm abwechslungsreiche Zeit gewesen, die die Menschen auch ein bisschen überfordert hat in der Veränderung und man deswegen einen stabilen Anker in der Vergangenheit suchte. Und da kam man eben wieder auf die Antike zurück, also die Antike als Ruhepol, die Antike als Zeit, in der alles geordnet schien, erschien und in der man sich dann auch wohlfühlen konnte. Also das ist sicherlich ein mentaler Hintergrund dieser Idealisierung der Antike, der akademischen Überhöhung der Antike. Hat eben auch etwas damit zu tun, dass die Kirche in dieser Zeit ein dominanter Faktor war. Die Antike war weitgehend kirchenfrei, wenn man mal von der Spätantike absieht, aber von Konstantin, der das Christentum dann etabliert hat. Also man war abgestoßen von diesen ganzen konfessionellen Streitigkeiten und suchte dann sein Heil in einer scheinbar heilen Götterwelt der Antike. Das sind alle so mentale Voraussetzungen.
Und wie ist es mit der Quellenlage? Also wie war das früher und wie ist es heute? Also wir haben ja auch schon mal eine Folge zu den, oder zwei Folgen sogar, zu den Mythen aus Mesopotamien gemacht und da hieß es immer, ja, die Keilschrift, da konnte alles abbrennen, wir haben trotzdem noch die Tontafeln, aber haben natürlich nicht alle, aber erstaunlich langlebig. Wie ist die Quellenlage bei der griechischen und römischen Antike?
Gut, wir haben also unterscheiden erstmal die schriftlichen und die nicht schriftlichen Quellen. Schriftliche Quellen, die Epen, beginnt mit den Epen Homers, dann die Lyrik der archaischen Zeit ist eine ganz wichtige Quellengattung, bevor dann etwa ab 500 wir auch die Geschichtsschreibung haben. Griechische Geschichtsschreiber wie Herodot und Thukydides, die römische Geschichtsschreibung auch, die ab dem 3. Jahrhundert vor Christus beginnt und dann Geschichtsschreibung, die dann auch biografisch wird, also römische Kaiser werden gerne porträtiert. Daneben Fachliteratur, wenn ich an einen Plinius denke, der sich für die Wissenschaften interessiert. Also da sind wir eigentlich ganz gut versorgt, natürlich im Vergleich mit späteren Phasen der Geschichte noch sehr stiefmütterlich, aber also die schriftlichen Quellen zum einen, ein Cicero, der geschrieben hat, der dauerhaft geschrieben hat und einer der wichtigsten Produzenten von Kenntnissen über die antike Literatur. Also und neben den nicht literarischen Quellen haben wir dann auch epigraphische Quellen. Das ist eine ganz wichtige Quellengattung für den Alltag. Wenn wir dran denken, was Grabinschriften, Ehreninschriften, Weihinschriften für die Götter, da kann man schon eine ganze Menge auch für das Leben der einfachen Menschen entnehmen, die ansonsten in den großen Geschichtswerken eher Kulisse sind und nicht wirklich Gegenstand der Betrachtung. Wir haben dann auch die ganzen archäologischen Quellen, die übrigens nur im Licht der schriftlichen Quellen an Aussagenkraft gewinnen. Ein Klassiker ist natürlich Pompeji, das sozusagen nach dem Vulkanausbruch von 79 nach Christus konservierte antike Stadt. Das ist ein archäologischer Glücksfall, ein Leid für die Menschen damals, aber ein archäologischer Glücksfall. Also das aus diesen schriftlichen, nicht schriftlichen Quellen, archäologischen Quellen, steht man vor der Aufgabe, dicke Bücher zu schreiben über das Alltagsleben der Antike und vergleichbare Titel.
Wie sah das denn aus? Was kann man denn dazu so sagen, das Alltagsleben der Menschen?
Wie das Alltagsleben aussah? Ja, gut, also wir haben erstmal eine große soziale Differenzierung. Jeder hat so seinen Platz. Trotz athenischer Demokratie gab es gesellschaftlich auch viele Friktionen. Der Bildungsgrad ist unterschiedlich. Für viele Menschen war, die meisten Menschen der Antike, auch das muss man sagen, wenn man immer wieder die Statuen sich anschaut und die Tempel, die meisten Menschen waren Bauern. 80% der Menschen waren in der Landwirtschaft tätig, dann dazu als Handwerker. Wir müssen auch natürlich von der großen Zahl von Sklaven hinzunehmen, wobei der Begriff, der früher von der marxistischen Forschung geprägte Begriff Sklavenhaltergesellschaft heute jedenfalls nicht mehr in dem Sinne gebraucht werden kann, dass das ganze System auf dieser Sklaverei beruhte. Also Alltag mit allen Facetten, das können wir nicht rekonstruieren, aber die Quellen erlauben uns doch für die verschiedene Zeiten, verschiedene Regionen doch einen Eindruck davon zu bekommen, wie die Menschen gelebt haben.
Warum kann man nicht von Sklavenhaltergesellschaft mehr sprechen?
Weil man, also Sklavenhaltergesellschaft ist eben Teil eines Konzepts gewesen, eines geschichtsphilosophischen Konzepts, das von der marxistischen Forschung hier also aufgestellt wurde und die davon ausgeht, dass die Geschichte einen bestimmten linearen Verlauf hat. Es kommt eine Sklavenhaltergesellschaft, dann kommt die Feudalgesellschaft, dann kommt die bürgerliche Gesellschaft, die sozialistische Gesellschaft, kommunistische. Also das, es gab die Sklaven natürlich, das war ein Wesensmerkmal, aber nicht strukturell so, dass ein ganzes System daraus von der Sklaverei abhängt, sondern dass alles Arbeiten und Politik nur möglich war aufgrund dieser Sklaverei.
Was haben denn die Leute in der Antike, die das konnten, die vielleicht nicht den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet haben, in ihrer Freizeit gemacht? Also wenn wir uns die platonischen Dialoge zum Beispiel anschauen, dann merken wir, da gibt es oft so ein Symposium, so ein Gastmahl. Man ist bei jemandem zu Gast, man ist dann da höchstwahrscheinlich, diskutiert dann ganz viel. Und dann gibt es aber natürlich ja auch die Kunst und Kultur, also Dramen, die aufgeführt werden. Was kann man dazu sagen? So waren die Leute in der Antike sehr am auch ja kulturellen Austausch, am Gespräch, am Streit, am Zusammensein interessiert?
Ja, unbedingt. Also das gilt für Griechen wie für Römer gleichermaßen. Das sind kommunikative, interaktive Gesellschaften, wenn man das mal so formulieren darf. Gesellschaften, die, wenn man das mal mit der Gegenwart vergleicht, wo man ja beklagt, naja, dass man also die Kommunikation immer mehr nachlässt, soziale Vereinsamungen und dann soziale Medien, die ja vielleicht auch nicht gerade zur Kommunikation in jedem Fall beitragen. Ja, Sie haben ja schon wichtige Punkte genannt. Also man versammelt sich zu Hause zu Symposien. Ein vornehmer Ausdruck dafür, die ganze Nacht durchzutrinken. Aber es klingt natürlich, das heißt ja auch nichts anderes. Symposium heißt gemeinsam trinken. Aber es hört sich gut an und geadelt durch die Antike. Theater, ja, natürlich. Man besucht Theater. Das ist politisches Theater. Wenn ich an Aristophanes denke, im 5. Jahrhundert in Athen, der auch populäre Volkstheater geboten hat, indem er ganz alltägliche Situationen dann auch auf die Bühne bringt, neben der großen Politik. Dann gibt es diese berühmte Brot- und Spiele-Formel, die man auf Rom anwendet und sich darauf bezieht, dass die Masse der Bevölkerung eben sich erfreute auch an, neben den Getreidespenden von oben, auch an den Gladiatorenkämpfen, an den Wagenrennen. Das war so sozusagen, wenn ich das mal so modern ausdrücken darf, war es schon eine Eventgesellschaft, die also auch Zusammenhalt gefördert hat.
Wie ändert sich das denn kulturell, wenn Rom wichtiger wird und das Römische Reich dann entsteht, im Gegensatz zu Griechenland vorher? Also die Demokratie gibt es irgendwann nicht mehr, dann dieses Kaiserreich. Wir hatten schon mal hier so ein bisschen in Folgen, die, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht veröffentlicht sein werden, sondern erst später noch kommen, gemerkt, dass zum Beispiel in der Philosophie, wenn ich mich richtig erinnere, die Demokratie irgendwann nicht mehr so stark verteidigt wird oder besprochen wird, wenn es die gar nicht mehr gibt zum Beispiel. Also wir merken so ein bisschen, das Staats- und Gesellschaftssystem wirkt sich auch so ein bisschen auf das Denken, auf den Alltag aus. Wie anders hat man im Römischen Reich gelebt als zum Beispiel in der attischen Polis?
Also grundsätzlich gibt es ja diese pauschalen Urteile. Die Griechen waren die Denker und die Römer die Pragmatiker. Mhm. Das ist vielleicht nicht ganz richtig. Richtig ist vielmehr, dass die römische Oberschicht dann auch doch stark an der griechischen Kultur sich orientiert hat. So wie in frühen Neuzeit war Französisch in bei den Eliten und man musste Griechisch sprechen, man musste nach Griechenland fahren und das hat sich dann in der Philosophie ja auch niedergeschlagen. Jedoch, ich weiß nicht, ob Sie da eine eigene Folge haben, aber die römische Philosophie hat ja dann nichts Originelles zu bieten. Also es ist bereits alles gesagt. Und Rom trägt nicht bei zum einem innovativen Repertoire der Philosophie, der geistkulturellen Auseinandersetzung, von denen die Griechen ja stark geprägt gewesen sind. Es ist auch richtig, dass in einer Monarchie, und wir haben in Rom eine Monarchie seit Kaiser Augustus und das dann über 400 Jahre lang, das Denken über den Staat nicht mehr populär war. Mhm. Die Römer haben mehr Philosophie. Cicero hat in der Republik noch kräftig staatspolitisch philosophiert. indem er dann Platons Dialoge zum Beispiel imitiert hat und aus Platons Staat dann die römische Republika machte, Respublika. Aber in der Kaiserzeit, worüber reden dann die Philosophen, ein Seneca, nur noch darüber, so nach dem Muster der griechischen Stoa, wie kann man in dieser Welt, in der wir leben, glücklich sein? Also diese Verarmung ist sicherlich, es ist eine gewisse Verarmung festzustellen. Das Pauschalbild, was ich eben einleitend zitiert habe, ist vielleicht nicht so richtig, aber das kreativ-innovative intellektuelle Potenzial, das ist bei den Römern nicht so entwickelt gewesen.
Ja, interessant, weil genau, ich frage mich das noch, die Folgen zu Rom sind noch nicht aufgezeichnet, aber ich plane die schon, also gerade in der Planung sind wir bei den platonischen Dialogen und so weiter und auch den frühen Mythen und ich frage mich, da habe mich das nämlich auch so ein bisschen gefragt, warum einerseits, wenn an die Antike gedacht wird, wenn Menschen sich was vorstellen sollen, dann habe ich das Gefühl, Rom nimmt immer eine riesige Rolle ein. Also das vielleicht das Erste, an was man denkt, Cäsar zum Beispiel auch. Und gleichzeitig in der Philosophie ist es eher so, dass man da gar nicht so stark dran denkt. Wobei man sagen muss, also ich habe mich jetzt neulich mal auch mit so ein bisschen TikTok und der Philosophie da beschäftigt. Und da ist die Stoa und vor allem Marcus Aurelius scheint mir der aktuell am meisten gelesene und rezipierte Philosoph überhaupt zu sein.
Also ja gut, also auch ein Seneca wird viel gelesen. Es gibt ja sowas wie Seneca für Manager. Mhm. Also die werden heute, ohne dass man so Seneca für mehr, so gestresste Manager lesen als Therapie, Seneca oder die Sprüche von Marc Aurel. Und naja gut, das ist eine Philosophie, die auch von sehr stark auf den Menschen bezogen ist, auf seine Probleme, nicht abgehobene Staatslehren, abgehobene erkenntnistheoretische Ausführungen, wie wir es bei Aristoteles ja finden, Ontologie, das sagt doch einem Menschen im Grunde, ich will mich nicht mit Ontologie beschäftigen, sondern wie ich glücklich bin. Und wie ich glücklich sein kann. Und dann auch noch ein Werk, die gesammelten Sprüche des Kaisers Marc Aurel. Das ist erstens eine Autorität, klar, Marc Aurel kennt man gut. Und dann hat er das auch so schön griffig formuliert. Das ist also über die Zeiten hinweg heute auch noch Fragen, Probleme, die die heutige Zeit angeht. Also man kann vielleicht sagen, die griechische Philosophie war ja erst in ihrer letzten Phase menschenorientiert. Da ging es erst um die Natur und die Kosmos bei den ionischen Naturphilosophen. Dann ging es um den Staat, Platon, Aristoteles, Staatsphilosophie. Und der Mensch, das Glück des Menschen, das kam erst in einer späteren Phase, Epikur, Stoa. Und das wurde von den Römern dann stärker thematisiert, weil sie nicht mehr politisch philosophieren wollten, weil der Staat ja eigentlich nichts mehr viel hergab. Eine etablierte Monarchie gibt nicht viel her, um über den Staat zu philosophieren.
Was mich noch interessieren würde, ist das Thema Liebe und Sexualität. Man hört das manchmal oder hat das schon mal gehört, Knabenliebe und glaube ich dann viele Fragezeichen. Wie war das eigentlich damals? War Homosexualität in der griechischen Gesellschaft zum Beispiel, war das was Normales? Und wie war das mit der Altersdifferenz dann damals? Wie hat das ausgesehen? Was weiß man darüber?
Da sind wir eigentlich ganz gut drüber informiert. Also grundsätzlich kann man sagen, die Antike war in dieser Hinsicht sehr viel zwangloser, sagen wir mal, und vorurteilsbefreiter als das spätere Zeitalter gewesen sind. Homosexualität, das ist eine sowohl bei Männern wie bei Frauen verbreitete und auch durchaus gesellschaftlich akzeptierte Erscheinung gewesen. Wir sprachen vorhin mal von diesen Symposien, da gehört er dann auch dazu, dass zum Beispiel gleichgeschlechtlich dort umgegangen wurde. Die Frauen haben etwa in der Frauenwelt, in der lesbischen Frauenwelt, der Sappho aus Lesbos, der Lyrikerin des 6. Jahrhunderts und die ja so gewissermaßen auch eine Vorkämpferin dessen, dass man Frauen auch wie Frauen aus ihre Sozialisation erleben sollten. Das hat beinhaltete auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Also das war gar nicht gesellschaftlich so diskreditiert, wie das heute der Fall ist oder vielleicht vor einiger Zeit war. Und gerade so Knabenliebe nannte man das früher mit einem ganz altertümlichen Wort. Das ist die Übersetzung des griechischen Päderastie. Päderastie gibt's ja heute auch noch als Begriff und auch als. Es war üblich, dass ein älterer Mann lebenserfahren, sexuell erfahren, sich eines jüngeren Mannes annahm um ihn auch sexuell auf das Leben vorzubereiten. Und das, um dann später ging die dann eine normale Ehe ein, wie auch die Frauen bei Sappho, die lesbisch lebten, aber später dann Männer heirateten. Und Klassiker ist ja auch Kaiser Hadrian und Antinoos, dieser ja, Jüngling, wie man auch wieder altertümlich sagt, aus Bithynien, das war eindeutig sein, ja, mit dem hatte er auch sexuelle Beziehungen und aber ganz freizügig und war auch nicht Gegenstand von irgendwelchen Kritik oder Auseinandersetzungen.
Wie jung waren diese jungen Männer dann, die da die Beziehung eingegangen sind?
Die waren also so 14, 15, 16 Jahre. Das war so das übliche Alter, in dem man sich der Obhut von Älteren anvertraute. Es stand dahinter ja auch noch etwas anderes, Vorbereitung auf das Leben. Die Spartaner zum Beispiel, die hatten ja nicht unbedingt im Verdacht, da hat man ja auch so ein Pauschalbild, ne? Krieger und Militär und sonst was. Aber bei denen war die Päderastie auch sehr verbreitet. Und dahinter stand dann so eine Überlegung, dass die Kraft, die von dem Menschen, dem älteren Menschen ausgeht, durch sexuelle Kontakte auf den Jüngeren übertragen werden kann.
Was sind denn Fragen, die Sie persönlich an der Antike noch interessieren? Also was sind so Fragen, Kataloge, Forschungsgebiete, bei denen ja Sie sich fragen, da wissen wir noch nicht genug zu, das wäre interessant, oder woran arbeiten Sie gerade?
Also ein Gebiet ist für mich, das für mich immer spannend ist, ist das, was man so als Herrschaftssoziologie bezeichnen kann. Also mich interessiert immer die Frage, so ganz allgemein ausgedrückt, warum folgen Menschen anderen Menschen in der Politik? Warum gibt es Hierarchien? Wie muss man herrschen, um da beim Volk, ich sag's mal ganz pauschal, um beim Volk gut anzukommen? Welche Fehler kann man machen? Das ist ja auch mal ein Blick auf heute, ja. Das wird ja viel diskutiert zwischen Regierenden und Regierten oder mit Max Weber zu sprechen, Herrschenden und Beherrschten. Deswegen, Sie haben ja auch diese Bücher erwähnt über Nero und über Tiberius, die ich gar nicht so sehr unter dem Aspekt untersucht habe, neue biografische Details dazu präsentieren, sondern zu zeigen, wie erfolgreich oder erfolglos sie waren, bei den Menschen anzukommen und die Distanz zwischen den da oben und den da unten zu verringern. Ich glaube, das ist ein vielversprechender Ansatz. Da geben die Quellen auch einiges her. Da hat man ja noch genug Material. In einem anderen Bereich, denke ich, was so ein bisschen meiner alten Geschichte vielleicht auch nicht immer zutraut, ist die Zusammenarbeit mit Disziplinen wie der Archäologie, der Geologie, der Geowissenschaften, der Naturwissenschaften, also komplexere Zusammenhänge, Strukturen zu untersuchen. Ich selber habe das, ein Gebiet, das ich immer wieder gerne behandelt habe, sind Umweltgeschichte, auch Klimageschichte übrigens und Naturkatastrophen. Wie reagieren Menschen auf Naturkatastrophen? Was spielt sich da ab? Vor dem Hintergrund der heutigen Diskussion ist sicherlich auch eine Aufgabe, das Wechsel Klima, Gesellschaft, Umwelt. Da kann auch mir bei so vielem die Antike einiges beitragen.
Was denn zum Beispiel? Also warum folgen Menschen anderen Menschen?
Also die Lehre aus der Antike jedenfalls ist die, dass man noch so gut sein kann, gut gewissenhaft und arbeitet den ganzen Tag, bei Tiberius übrigens, der arbeitete den ganzen Tag für Rom. Er vergaß aber sich um die Leute zu kümmern. Also wir haben vorhin schon mal von der Kommunikationsgesellschaft gesprochen, der antiken Kommunikationsgesellschaft. Dasein, präsent sein, den Menschen das Gefühl zu geben, für sie da zu sein. Das sich manchmal in ganz einfachen Gesten ausdrückt. Also ein Cäsar hatte immer nur zu tun, wenn einer kam und sagte, er möchte was, dann sagte er, ich habe keine Zeit. Ja. Meine Zeit eilte weiter mit dem Rockschüssen der Toga, die flogen da und dann eilte er zum nächsten Termin und dann sagen die Menschen, der ist nicht für uns da. Und das hat ein Augustus anders gemacht und darum hatte er mehr Erfolg. Ich bringe so das Bild, das anachronistische, aber vielleicht den Sachverhalt doch illustrierende Bild, dass ein Cäsar schickte seine Leute los zum Einkaufen und sagte, ich möchte heute Abend das und das haben, bringt mir das mal. Und ein Augustus stellte sich in die Schlange in der Supermarkt, an der Kasse im Supermarkt und hat auch noch brav gewartet, bis er dran war. Das sind also Gesten sind manchmal sehr viel wichtiger als solide Politik.
Ja, wir erinnern uns ja natürlich auch noch an die Kartoffelsuppe von Angela Merkel und dass man im Sommerinterview gerne fragt, was der Liter Milch kostet.
Ja, das hätte ein römischer Kaiser im Sommerinterview auch gesagt.
Und das andere Thema, also wie reagierte man damals auf große Katastrophen, auf Umschwünge in der Natur? Also was können wir daraus vielleicht lernen?
Wenig lernen können wir daraus, dass man Katastrophen in Ursache meistens mit den Göttern in Verbindung brachte. Das werden wir heute nicht mehr so sehen, dass man die Strafe oder Rache der Götter für Katastrophen, und man kann Katastrophen auch im Umweltbereich, im Klimabereich, kann man das verhindern, indem man ein paar Sühnezeremonien macht und jeden Tag betet. Und das ist natürlich nicht das Rezept, das man als vorbildlich aus der Antike mit übernehmen sollte. Im Bereich der Naturkatastrophen, Erdbeben, das habe ich auch mal genauer angeschaut, da haben wir Ansätze von erdbebensicheren Bauen. Also das, wenn wir jetzt mal wieder an Marokko denken oder an die Türkei im letzten Jahr, kam das ja wieder auf. Also materielle Krisenprävention, auch die ideelle Krisenprävention, dass man also die Menschen besser vorbereitet darauf und sie nicht dem Ganzen dann also sozusagen allein lässt damit. Wenn die Antike überfordern, würden wir sie, und man darf nicht zu viel von ihr verlangen. Es gibt manche, die wollen, manche moderne Publikationen, in denen die Antike sozusagen 1:1 heutige Probleme lösen kann. Das kann sie nicht. Sie war anders strukturiert, sie war anders, andere Mentalität, andere Möglichkeiten, technologische Möglichkeiten. Wir können nicht verlangen, antike Rezepte für Klimawandel zum Beispiel zu finden. Das geht nicht. Also da wäre sie überfordert. Aber in den Bereichen, die ich eben genannt habe, kann man sicherlich Ansatzpunkte finden.
Was würden Sie denn vielleicht am Schluss noch sagen, also neben natürlich Ihren ganzen Büchern, die Sie geschrieben haben, wenn man sich mehr mit der Antike beschäftigen möchte, was könnte man noch lesen oder sich anschauen oder so? Ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich bin auch Filmkritiker, dass wir so diese antiken Filme, Serien, da ist gerade so eine leichte Ebbe, also wenn wir überlegen, dass so Troja und 300 und sowas, das ist jetzt alles schon auch wieder eine Zeit lang her. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wartet so eine Renaissance auf uns. Also ich warte so ein bisschen darauf, dass, weiß ich nicht, HBO mal die griechische Mythologie verfilmt oder so. Da gibt's irgendwie, habe ich das Gefühl, gerade nicht so viel. Ich kann dieses Videospiel Assassin's Creed Odyssey auf jeden Fall empfehlen, um sich da mal so ein bisschen anzuschauen, wie das ausgesehen haben möchte. Aber gibt es was, wo Sie sagen, einmal natürlich ein Buch, da sollte man mal reinlesen oder was aus der Antike selbst oder vielleicht auch irgendwas Filmisches, wo Sie sagen würden, da kriegt man ein ganz gutes Bild, wie es vielleicht mal war?
Ja, gut, also es gibt, ich teile übrigens Ihre Einschätzung, dass es merkwürdig ist, was die Filme angeht, ne? So große Spielfilme, cineastisch. Da gab es ja mal die große Zeit, waren die 50er Jahre.
Genau, die, ja.
Mit Ben Hur und mit Quo Vadis und Kleopatra. Und dann gab es tatsächlich mal so Ende 20, um die 2000 rum, haben die ja auch gesagt, gab es dann plötzlich eine Renaissance, ja. Und da dachte man, jetzt geht's ja auch nicht weiter. Gladiator 300, ja, aber in der Tat, irgendwie ist Antike momentan in dem Bereich wohl nicht so populär, wie aber im Buchmarkt. Also der Buchmarkt ist außerordentlich, ich möchte jetzt gar nichts Spezielles nennen. Also man schaue sich nur die Programme der Verlage an, die für die Antike mit zuständig sind. Da gibt es tolle Publikationen, übrigens auch im angelsächsischen Raum. Ich schätze immer sehr an der angelsächsischen Historiographie, dass sie sehr locker an die Sachen rangehen. Mhm. Die Deutschen sind immer noch ein bisschen theoriebeladen, und wenn man da mal ein bisschen lockerer das sieht, dann kommen gleich die Kritiker und sagen, das darf man aber nicht schreiben. Ich persönlich bin auch eher, gehe da ein bisschen mehr in die angelsächsische, soll ja auch nicht langweilig sein. Also das Geschichte ist spannend und man kann sie nur langweilig darstellen. Also Publikationen, Bücher, der Buchmarkt ist voll davon. Es gibt einige gute, denke ich, schöne Dokumentationen auf den einschlägigen Wissenssendern, die TV-Wissenssendern, die wieder die Briten machen, mit BBC macht immer sehr gute Darstellungen, sehr lebendig, sehr anschaulich, und so wie überhaupt die Briten ja gut sind in der musealen Präsentation der Antike, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber das wäre natürlich ein Punkt, den man hier jetzt im Zusammenhang auch noch nennen darf. Also wenn da 10, 100.000 Ausstellungen in die Museen strömen, das ist natürlich auch eine wichtige Form der Vermittlung der Antike.
Stimmt, und eine Sache, die mir gerade noch auffällt, wo es, glaube ich, auch gerade wiederentdeckt wird, ist in der feministischen Literatur. Also wir haben jetzt viele so Romane vor allem, die irgendwie Circe und Elektra und so heißen, also die nochmal quasi aus der Sicht von antiken Frauen dann das erzählen. Das scheint irgendwie auch gerade so ein bisschen den Zeitgeist zu treffen. Übrigens auch eine Sache, die jetzt, wenn diese Folge rauskommt, wahrscheinlich total veraltet ist, aber gerade ist auf TikTok zum Beispiel auch dieser Trend, in dem Frauen ihre Freunde fragen, wie oft denkst du ans Römische Reich? Und die Männer sagen irgendwie, ja, einmal die Woche oder so. Das überrascht sie wahrscheinlich nicht, dass das Thema, auch wenn wir vielleicht gerade keine großen Verfilmungen haben, immer noch irgendwie aktuell bleibt, oder?
Ja, absolut. Also das, wie diese TikTok-Umfrage, das kann ich jetzt gar nicht bewerten, wie die da drauf gekommen sind mit der römischen Kaiserzeit. Warum die das überhaupt gefragt haben, ne? Also ich, das
weiß ich auch nicht.
Kommt man ja nicht unbedingt drauf, dass man sagt, heute frage ich mal, mach mal eine Umfrage wie die römischen Kaiserzeit. Aber ja, die Antike mit feministischen Themen, da hat die antike Konjunktur zu Recht. Die griechischen Mythen sind ja in der Tat voll von Stoff, den man da verarbeiten kann. Eine unglaublich vielfältige Welt. Möchte nur leise mahnen, die Antike nicht für etwas zu instrumentalisieren, was sie nicht leisten kann. Kann man das, ist die Frage. Darf man etwas feministisch deuten, was nicht feministisch gedacht war? Denn ich sprach vorhin von lesbisch und Lesbos, die Sappho, der Unbekümmertheit, mit der man solche Themen behandelt, Frauen, die auch danach streben, ihre eigenen Position zu verbessern, und muss nur aufpassen. Also einen antiken Feminismus hat es nicht gegeben. Mhm. Das ist eine moderne Erscheinung. Aber man kann natürlich, wenn man das nicht als Geschichte verkauft, sondern als Prosa oder was auch immer, dann ist das natürlich statthaft.
Mhm. Stimmt, ich glaube, nur bei Platon dann im Staat genießen die Frauen dieselben Rechte, müssen wir dann mal.
Ja, in einem Idealstaat.
Genau, im Idealstaat natürlich, müssen wir dann in der Folge drüber reden. Herr Sonnabend, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und dass Sie uns nochmal mitgenommen haben auf eine Reise in die Antike.
Gerne, Dankeschön.
Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 Euro im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.